Er ist Champions League-Sieger, sechsfacher deutscher Meister, fünffacher Pokalsieger und jetzt sitzt er mit mir hier im Raum Dänemark, der Wunderino Arena, kurz vor dem Heimspiel des THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Patrick Winzek ist da. Ganz, ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jetzt bist du heute deutlich früher hergekommen als in all den Jahren zuvor, natürlich um mit mir diesen Podcast zu machen, aber auch in anderer Kleidung, in anderer Funktion. Hast du dich an diese neuen Wege in die Arena schon gewöhnt?
Jein. Also irgendwie immer wieder, wenn ich dann unten durch die Metalltür gehe und mir immer wieder gesagt wird, ja, wo wäre denn meine Handballtasche? Ja, sage ich immer wieder, ja, schon komisch, ohne Handballtasche zu kommen, aber irgendwie, ja, fühlt sich das natürlich immer noch komisch an. Zum Glück ist ein Ritual geblieben, und zwar unser Teambetreuer Michael Menzel, der holt mich bis heute ab. Heute ist er natürlich ein bisschen sauer gewesen, dass ich den Termin mit dir hatte natürlich, weil er mich dann nicht abholen durfte oder konnte. Aber ja, im Großen und Ganzen freue ich mich auf die neue Aufgabe, und natürlich ist man das noch nicht so 100% gewohnt, ohne Tasche zu kommen. Aber ich glaube, wie alles im Leben, ich glaube, man gewöhnt sich irgendwann dran und dann herrscht wieder normaler Alltag.
Ich werde mich nachher von ganzem Herzen bei ihm entschuldigen dafür, dass ich seinen heutigen Tagesablauf gestört habe. Wenn ihr verliert, weiß ich, wird er mich dafür verantwortlich machen, weil ich seinen Tagesablauf gestört habe. Ihr habt ein sehr besonderes Verhältnis, ne? Das habe ich bei deinem Abschiedsspiel im Sommer auch gemerkt. Da ist eine besondere Bindung zwischen euch beiden. Wo kommt die her?
Ja, das hat sich irgendwie eingebürgert. Natürlich, Memel war ja auch lange Zeit Handballspieler, erfolgreich, auch Nationalspieler. War tatsächlich auch mal in Flensburg, aber ich glaube, das war schon Geschichte, schon länger her. Und ja, ich bin nach Kiel gekommen, kannte natürlich wenig Leute, und da er natürlich auch gebürtig aus dem Ruhrgebiet ist, haben wir uns irgendwie von Anfang an irgendwie verstanden. Und ja, dann sind wir irgendwie, nachdem ich ein Jahr in Kiel war, auch fast Nachbarn geworden. Also wir wohnen ja Luftlinie, ich glaube, 300 Meter auseinander ungefähr. Ja, und dann waren das so unsere Bezugspunkte, weil wir natürlich hier oben gelebt haben, ohne Familie in der Nähe, und wir natürlich auch irgendwann Eltern geworden sind. Und ja, Memel und Silvia, seine Frau, die haben sich dann immer um unsere Kinder gekümmert, wenn wir mal abends essen gehen wollten oder was unternehmen wollten, dann waren sie halt immer da, und deswegen ist das irgendwie dazu gekommen.
Ist das so deine intensivste Handballfreundschaft, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, die du geschlossen hast? Oder gibt's da ähnliche Konstellationen bei dir?
Ja, ich glaube, das Problem im Handball ist natürlich, wir leben ja ein bisschen wie in der Waschmaschine. Man lernt unglaublich viele gute Typen kennen, spielt mit denen oft 2, 3, 4 Jahre, und man verbringt mehr Zeit mit ihnen als mit der eigenen Familie. Ja, aber dann leider ist das so, es kommen und gehen Leute, und von daher habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich natürlich heute immer noch Kontakt habe. Aber ich glaube, so ähnlich wie mit Memel zum Beispiel ist das nicht, weil einfach teilweise die Entfernung und dann das unterschiedliche Lebensstil oder unterschiedliche Lebensstil einfach so unterschiedlich war. Und von daher können leider einige Freundschaften nicht so gehalten werden, wie es mal in der aktiven Zeit war oder in der Zeit, wo man halt zusammengespielt hat.
Und diese Handballtasche, nach der du immer noch gefragt wirst, wenn du in die Halle kommst, gibt's die noch? Also steht die noch irgendwo oder hast du die tatsächlich schon ausgepackt, entsorgt, weg aus dem Sichtfeld?
Ja, tatsächlich habe ich es immer noch nicht geschafft, meine kompletten Sachen irgendwie zu sortieren. Und es gibt im Keller, leider ist der Keller schön, um zu anzusammeln. Und da sind noch einige schöne Sachen dabei, die ich immer noch nicht entsorgen konnte. Und ja, die aktuelle Tasche von letztem Jahr, die ist noch unterwegs, und die benutzt meine Tochter gerade zum Handballspielen, weil die jetzt auch seit einem Jahr auch wieder in der Handballmannschaft spielt. Und von daher ist das, glaube ich, auch nachhaltig, wenn man gebrauchte Sachen nochmal weiter benutzt.
Absolut, bin ich ein großer Freund von. Das erste Mal beim THW und keine Vorbereitung für dich. War das so ein Punkt, wo du gesagt hast, ach ja, dafür lohnt sich es eigentlich doch, seine Karriere beendet zu haben, oder hättest du gerne eine Vorbereitung gemacht?
Ich glaube, ja, so traurig war ich nicht darüber. Ich habe ja irgendwie einen komischen Zeitrhythmus gehabt. Ich habe ja nach meinem letzten Spiel war ich dann nochmal kurzzeitig im Urlaub, und dann habe ich ja am 1.7. quasi wieder in der Geschäftsstelle angefangen, um quasi ein bisschen eingearbeitet zu werden, und habe dann quasi 4 Wochen gearbeitet und bin dann in mein, sag ich mal, Sabbatical gegangen und bin mit den Kindern zusammen in die Schulferien gegangen und war dann 6 Wochen weg. Und in der Zeit, da ich natürlich noch in den ganzen Teamsgruppen bin und die Kalendereinträge sehe, habe ich natürlich immer mitbekommen, was die Jungs gerade machen. Und ja, wenn man dann am Strand in Portugal war und dann in Teams Chat oder Verlauf gesehen hat oder Memel, wie er den Ablaufplan reingestellt hat für die nächsten Tage, dann war ich nicht traurig, tatsächlich nicht.
Nee, in Portugal am Strand lässt sich sowas ganz gut aushalten, wenn man weiß, dass die anderen schwitzen. Hast du das Gefühl, du bist schon angekommen in deinem neuen Job? Auf der Geschäftsstelle?
Ich würde sagen, jein. Also irgendwie ist das natürlich ganz das Ganze noch neu für mich. Also ich habe 16 Jahre, nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, halt kein normales Leben geführt. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das war sehr schön und ich habe viel unglaubliche oder gute Leute kennengelernt, ich habe viele Erfolge gefeiert und irgendwie hatte ich 16 Jahre einen anderen Rhythmus, als ich den jetzt habe natürlich. Wir waren natürlich viel unterwegs, aber ja, was man jetzt merkt natürlich, wenn man von Montag bis Freitag normale Arbeitszeiten hat, dann kommen natürlich noch irgendwelche Termine am Abend dazu oder am Wochenende, so wie heute die Spiele, was man natürlich nicht als Arbeit ansieht, aber irgendwie doch schon Arbeit ist, dann ja, führt man jetzt gerade irgendwie ein anderes Leben. Gerade die Kinder sagen immer zu mir, Papa, musst du denn jeden Tag bis 4 Uhr arbeiten oder bis 5 Uhr im Büro bleiben? Da habe ich gesagt, ja Kinder, das ist ein neues Leben, jetzt fängt ein neuer Abschnitt an, wir müssen uns glaube ich alle dran gewöhnen. Vor allen Dingen meine Frau natürlich, weil natürlich bin ich jetzt häufiger am Wochenende mal zu Hause, aber ja, sie muss jetzt quasi vielleicht ein bisschen mehr Fahrdienste machen. Vorher konnte ich natürlich einige Sachen abnehmen und jetzt habe ich natürlich deutlich andere Arbeitszeiten, aber ich glaube, wir müssen uns irgendwie alle dran gewöhnen. Sie schickt mich immer noch zwischendurch mal raus, weil irgendwie, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, dann bin ich irgendwie unausgeglichen und nicht so entspannt zu Hause und das nutze ich dann auch immer, um mal rauszukommen.
Das heißt, die veränderten Arbeitszeiten sind eigentlich die größte Herausforderung für dich gerade?
Ja, tatsächlich ja. Also es macht unglaublich Spaß, mit den neuen Kollegen in der Geschäftsstelle zu arbeiten. Aber ja, ich bin irgendwie jemand, ich bewege mich gerne oder ich habe mich immer gerne bewegt. Und da muss ich sagen, da muss ich mich tatsächlich noch dran gewöhnen.
Es gibt doch, habe ich jetzt gesehen, diese Walking Pads fürs Homeoffice, so Laufbänder, die du dir unter den Schreibtisch stellst. Und dann kannst du quasi darauf deine Schritte machen, während du arbeitest. Wäre
ja
vielleicht eine Idee.
An sich nicht schlecht. Oder ich frage mal zwischendurch, ob ich mal vielleicht bei den Jungs mittrainieren kann.
Oder so.
Ja,
genau. Bist du wieder frisch im Kopf und weiter geht's.
Ja, gibt viele Möglichkeiten.
Was sind denn genau deine Aufgabengebiete jetzt? Worum kümmerst du dich?
Überwiegend natürlich um die Reiseleitung natürlich. Also halt Sachen, die man als Spieler nicht mitbekommt. Auswärtstouren planen, dann Heimspiele für die European League, die Gastmannschaften mitbetreuen und ja, ein bisschen helfen bei der Organisation für Hotels oder Busse oder sonstiges. Und dann Monitoring für die Spieler, die kommen. Also wenn wir natürlich viele Spieler, die aus anderen Ländern kommen und ja, die mit der deutschen Bürokratie nicht so klarkommen. Und ja, dann bin ich da der Ansprechpartner irgendwie für Wohnungssuche, für Autosuche, für ja, alles, was drumherum so passiert. Und ja, meine dritte Aufgabe ist so ein bisschen mit die Sponsorenpflege und Betreuung. Also ich habe ja einige Jahre hier als Spieler auf der Platte verrichtet, harte Arbeit verrichtet und habe dadurch natürlich auch viele Leute kennengelernt außerhalb des Handballsports und ja, dann bin ich in den VIP-Räumen unterwegs und ja, halt man, wie man in Norddeutschland sagt, einen Schnack mit den Leuten und ja, aber das ist ein Aufgabenbereich, der mir Spaß macht, weil ich unglaublich, oder ich würde sagen, ich bin sehr sozial und interessiere mich natürlich auch für viele Sachen und gerade wir haben unglaublich viele Sponsoren im Umfeld, die ja, tolle Sachen machen auch, aber nicht nur das Geld an den THW überweisen, sondern auch tatsächlich ehrenamtliche Sachen machen oder irgendwelche Sachen mit unterstützen, gerade fürs UKSH oder für benachteiligte Kinder. Und ja, da macht es mir Spaß, mit so Leuten auch irgendwie einen Schnack zu halten.
Ich weiß, dass du kein Typ warst während deiner aktiven Karriere, der all das, was so ums Team herum passiert, als selbstverständlich annimmt. Trotzdem kriegst du jetzt, wo du es selber machst, nochmal einen ganz anderen Blick darauf, was eigentlich all die Jahre für euch getan wurde, um euch den Rücken freizuhalten?
Ja, also ich habe mir natürlich schon immer Gedanken gemacht, also dass das nicht von alleine läuft, dass man jetzt zum Spiel kommt und wir haben eine volle Halle mit unglaublich Marketing vorher und Einlaufkits und alles, was drumherum geschieht. Und natürlich jetzt bin ich in einer Situation, wo ich alles hautnah miterlebe, ne? Also wie das alles geplant wird und ja, wo das organisiert wird eigentlich, ne? Weil das ist ein unglaubliches Event, gerade wenn wir hier unsere 10.000 Leute haben. Die 10.000 Zuschauer, die kommen nicht einfach so, die bekommen unglaubliches Rahmenprogramm geboten und da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit dahinter. Und als Spieler hat man halt das Privileg, dass man natürlich Handball spielen kann, aber das Ganze drumherum hat man halt nie so mitbekommen. Und von daher jetzt, wenn ich mit den Jungs rede und die irgendwie am Meckern über irgendwelche Sachen sind, dann kann ich ihnen auch sagen, Jungs, haltet mal den Ball flach, weil da gehört eine Menge dazu. Das läuft nicht einfach so.
Viele haben dir geraten, erstmal eine Pause zu machen, Abstand vom Handball zu nehmen nach deiner aktiven Karriere. Aber du hast dich dazu entschieden, sofort diesen Job anzunehmen. Wichtig war dir aber ein großer Urlaub vorher. Das war dieses, was du sagtest, Sabbatical Portugal. Da warst du mit deinen Kindern und deiner Frau.
Genau. Ich wollte, eigentlich war mal der Plan, wenn ich mal aufhören sollte, dann möchte ich gerne ein Jahr irgendwie durch die Welt reisen und mir alles angucken.
Diesen Plan haben wir alle und die wenigsten setzen ihn um.
Genau. Von einem Jahr wurde 6 Monate, habe ich gedacht, das wäre nur realistisch. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich gedacht, ja gut, natürlich kann ich mir meine 6 Monate Auszeit nehmen, aber irgendwie hätte es gar nichts gebracht, weil die Kinder schulpflichtig sind. Mhm. Einfach so die Kinder rausnehmen wäre halt unmöglich. Meine Frau hat auch einen Job und sie kann halt auch nie 6 Monate Urlaub nehmen. Mhm. Wir sind leider noch nicht in dem Alter, wo man ein Sabbatical offiziell beantragen kann. Muss man ja noch einige Jahre für arbeiten eigentlich. Und ich bin auch irgendwie der Typ, wahrscheinlich hätte ich nach einer Woche oder 2 Wochen auch wieder gesagt, boah, nee, ich brauche irgendwie eine Aufgabe, ich muss irgendwas machen. Mhm. Und von daher war ich glücklich, dass ich die 6 Wochen hatte. Die habe ich mit meinen Kindern genossen, auch wenn das anstrengend werden kann, 6 Wochen am Stück mit den Kindern. Aber das war auf jeden Fall eine schöne Zeit und von daher war ich glücklich mit den 6 Wochen, aber vielleicht werde ich das irgendwann mal nachholen, mit dem Jahr irgendwo rumreißen, aber dann erst, wenn die Kinder vielleicht aus dem Haus sind.
Ich wollte gerade sagen, das dauert dann noch eine Weile. Wie viel bleibt denn eigentlich zu Hause bei euch gerade liegen? Weil ich weiß, du hast ja irgendwie eine Werkstatt im Keller und hast auch viel am und im Haus gerne gemacht. Jetzt mit so einem klassischen Bürojob bleibt da wahrscheinlich auch ein bisschen was auf der Strecke, oder?
Ja, ich muss sagen, tatsächlich ja. Also irgendwie bin ich auch der Typ, der auch gerne mit den Kindern was unternimmt und von daher die Zeit, wenn ich dann nach Hause komme, die nutze ich dann lieber mit den Kindern. Kinder haben natürlich auch mittlerweile viel Programm, also spielen beide Tennis und Handball und gefühlt alles, was dann nach 13 Uhr, 15 Uhr ist, da sind die Eltern für zuständig und müssen die Kinder von links nach rechts fahren. Das war irgendwie in meiner Kindheit anders. Da hatte man irgendwie die Halle direkt in der Nähe, dann ist man in die Halle gelaufen und dann war man halt 8 Stunden in der Halle. Und mittlerweile muss man die Kinder halt überall hinfahren, dahin fahren, dahin abholen und gefühlt hat man nur Termine.
Und sitzt den halben Tag im Auto und wartet. Was hast du mitgenommen ins Büro?
Meinst du an irgendwelchen Sachen oder meine Werte, für die ich stehe?
Nee, mir geht es jetzt tatsächlich um Anfassbares.
Unfassbares. Ich habe natürlich enorm viele Geschenke bekommen, gerade bei meinem Abschiedsspiel oder nach meinem letzten Spiel. Und da waren einige Sachen dabei, wo sich jemand Gedanken gemacht hat und die unglaublich schön sind. Also ich bin ja noch nicht jetzt so lange im Büro, aber ich teile mir das Büro mit Sabine und wir haben unsere Wände noch nicht dekoriert, aber ich habe, ich glaube, 3, 4 Bilder, die ich gerne aufhängen möchte. Dann habe ich von meinen Kindern eine Tasse bekommen mit Bildern von ihnen drauf und von meiner Frau. Dann habe ich vom Memel tatsächlich ein Trikot bekommen von ihm mit seiner Nummer und seinem Namen. Hängt sogar über meinem Stuhl. Und ich überlege gerade, ich habe noch meine Kaffeemaschine mit, meine Siebträgermaschine.
Und darauf wollte ich hinaus.
Genau. Und die steht auch im Büro und die wird auch gut genutzt mittlerweile. Und von daher habe ich vielleicht noch ein paar mehr Sachen, die ich mitnehme. Aber die Kaffeemaschine war schon das Herzstück tatsächlich.
Trinkst du jetzt als Büromensch mehr Kaffee als Sportmensch?
Ja, ich hatte die ersten Tage, ersten Wochen habe ich schon relativ viel Kaffee getrunken und abends habe ich dann immer im Bett gemerkt, dass mein Herz so gepocht hat, obwohl ich keinen Sport gemacht habe. Und dann habe ich mir irgendwie vorgenommen, irgendwie morgens mal einen Kaffee zu trinken zu Hause und dann zwischendurch auch mal den einen oder anderen Tee zu trinken. Und das tat mir tatsächlich auch gut.
Das Herzpochen oder die Herzrhythmusstörung können auf jeden Fall nicht sportliche Gründe haben, weil dafür gibt es hier in Kiel ja aktuell keinen Grund.
Nein.
Wie guckst du drauf auf diese aktuelle Situation? Wie wertest du es ein?
Ich finde aktuell, ich glaube, mit unserem Verletzungspech, da möchte nie jemand drüber reden, aber finde ich, machen wir das sehr gut. Gefühlt ist das Handballspiel nochmal oder unser Tempospiel nochmal deutlich schneller geworden. Werfen gefühlt jedes Spiel über 40 Tore, was, glaube ich, letztes Jahr nicht oft der Fall war. Mhm. Und ja, wir haben natürlich mit Skippy, glaube ich, aktuell der Mann der Stunde bei uns. Und ich glaube, er trägt die Mannschaft einfach. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr tagtäglich beim Training. Ich weiß nicht, was er anders macht wie letztes Jahr. Aber wenn ich die Spiele sehe, ja, dann bin ich echt überrascht, wie gut er das macht. Und gut, das gilt nicht nur für ihn, sondern auch für die gesamte Mannschaft. Vom Tempospiel sind wir gut geworden. Und ja, woran wir jetzt vielleicht noch arbeiten müssen, gerade wenn die Topspiele jetzt kommen, ist vielleicht nochmal die Abwehr ein bisschen noch stabiler zu bekommen.
Topspiele ist ein gutes Stichwort. Skippy ist ein gutes Stichwort. Ich habe mit Philipp beim Spiel gegen Hannover über ihn gesprochen und er hat sowas gesagt wie, er brauchte Zeit anzukommen. Ist das was du aus deiner Erfahrung, jetzt nicht nur deiner eigenen, du warst ja noch sehr jung, als du zum THW gekommen bist, aber du hast ja viele Persönlichkeiten auch aus anderen Ländern kommen und gehen sehen hier beim THW. Ist das was du beobachtet hast, dass es tatsächlich einfach eine Weile braucht, gerade wenn du die Sprache erst noch lernen musst, das System dich einfinden musst, auch in Abläufe und in Alltagsstrukturen?
Ja, definitiv. Und ich habe tatsächlich die Leute immer bewundert, die aus quasi anderen Ländern kommen, anderen Kulturen, dann zum THW gekommen ist, wo enormer Druck herrscht natürlich auch, Erfolgsdruck. Und ja, wie du gesagt hast, sie müssen halt die Sprache so schnell wie möglich lernen. Dann wird ein völlig anderer Handball gespielt. Mhm. Dann ist mit ja, die Bundesliga, die härteste Liga der Welt. Also egal, gegen wen du spielst, du musst halt immer performen, damit du die Spiele gewinnen kannst. Mhm. Das waren natürlich früher auch mal andere Zeiten, aber mittlerweile ist das so. Und natürlich gibt es noch viele andere Themen, also an Fotoshootings oder die Aufmerksamkeit der Fans natürlich deutlich höher wie in anderen Ligen. Wenn dann natürlich so ein Typ wie Skippy, der außen von der Insel kommt oder dann aus Dänemark gekommen ist, ja, da ticken die Uhren natürlich ein bisschen anders und dann braucht man natürlich ein bisschen länger, um sich irgendwie zu akklimatisieren. Und von daher habe ich das oft mitbekommen, dass gerade die jungen Leute, dass sie halt immer eine Weile brauchen, bis sie auch angekommen sind.
Und dann hast du die Topspiele angesprochen. Heißer Herbst wird es auf jeden Fall für den THW Kiel. Jetzt im Oktober kommen die großen Clubs. Heute angefangen mit den Rhein-Neckar-Löwen, dann das Duell gegen Flensburg beispielsweise. Klar, die Spiele müssen so oder so irgendwann in der Saison gespielt werden. Aber ist euer Vorteil dieses Jahr vielleicht auch, dass das Auftaktprogramm, ohne jetzt respektierlich zu klingen, aber handelbar war und man sich darüber dann natürlich über die Siege auch Sicherheit holt, nicht nur im Sinne von Selbstbewusstsein, sondern auch Sicherheit in den Abläufen, Sicherheit in ein System und so weiter und mit dieser Sicherheit dann jetzt eben in diese Topspiele geht?
Ja, ist natürlich ein Vorteil. Also natürlich, wie ich gesagt habe, ich glaube, jedes Spiel in der Bundesliga kann man verlieren, egal gegen welche Mannschaft. Und natürlich haben wir vielleicht noch nicht gegen Mannschaften wie Berlin, Flensburg oder Melsung gespielt, aber vielleicht kann das auch ein Vorteil sein. Also gerade wenn man, so wie du gesagt hast, in einen Flow kommt und gut spielt, man und sich selbst vertrauen. Ich habe auch viel mit den Jungs gesprochen, die können das auch alle ganz gut einschätzen und wissen natürlich auch, dass jetzt die entscheidenden Spiele natürlich kommen. Und das wissen die auch ganz genau, aber ist natürlich schön, dass aktuell darüber gesprochen wird, dass wir einen Lauf haben, aber ich glaube, wir dürfen und sollen den Jungs nicht zu viel Druck machen. Also jetzt kommen die Topspiele, jetzt werden wir sehen, wo wir wirklich stehen. Ich denke, gerade auch heute gegen die Rhein-Neckar-Löwen, also ich finde, wir sind stark genug, um zu Hause gegen jede Mannschaft zu gewinnen und auswärts müssen wir dann gucken, ne? Also in Flensburg zu bestehen, das ist auch nicht ohne. Also von daher ist, glaube ich, der Spielplan ganz gut für uns gelegen. Wir haben das gut gemacht, wir haben teilweise souverän gespielt und von daher können wir jetzt auch in einen Flow kommen.
Wie zufrieden bist du mit deinen Nachfolgern am Kreis?
Ja, sehr zufrieden. Veron war ja eine Zeit lang verletzt gewesen. Petter hat ja schon ein paar Jahre hier gespielt, aber was Lukas Laube macht, der kurzfristig hierher verpflichtet wurde, ich finde, er macht das, wenn ich das jetzt einschätzen kann, von der Spielweise her, ja, nicht ähnlich wie ich, aber bringt auch ein bisschen Emotionen rein und ich glaube, das brauchen wir auch und musstest du noch ein bisschen alleine mit dem Anfeuern und mit Rune. Von daher ist gut, wenn Lukas da noch ein bisschen mehr macht, was aber er macht schon relativ viel, aber ich glaube, an ihm werden wir auch die nächsten Monate, Jahre hoffentlich auch Spaß haben.
Wie siehst du mittelfristig die Zukunft des THW? Es waren harte Jahre, ist glaube ich übertrieben gesagt, aber schwere Jahre, Vormachtstellungen im deutschen Handball haben sich geändert. Ist der THW Kiel eine Mannschaft, der mittelfristig versucht, Magdeburg, Berlin zu ärgern? Oder ist der THW Kiel eine Mannschaft, die mittelfristig wieder diejenige sein will, die von anderen geärgert wird?
Also ich muss natürlich sagen, ich glaube, der THW hat einen unglaublich großen Namen über Jahre, über Jahrzehnte. Und vielleicht auch, wenn die letzten Jahre sportlich nicht so gut waren wie die Jahre davor. Ja, das gibt es im Sport immer mal wieder. Und ich glaube, der THW wird irgendwann mal wieder oben stehen. Die Frage ist natürlich, wann und wie schnell. Aber ich glaube, wenn man sich den THW auch intern anguckt, wir haben unglaublich viele Leute in der Geschäftsstelle, die gute Arbeit verrichten, und sportlichen Leiter, der über den Tellerrand hinausschaut und auch Spieler verpflichtet, so wie nächstes Jahr mit Julian Köster. Und aus Barcelona bekommen wir auch jemanden. Von daher, die Qualität wird schon gut sein. Aber man muss natürlich auch anerkennen, dass andere Mannschaften halt auch einen guten Job machen. Ne? Also gerade auch die Magdeburger, die letzten Jahre, die haben es einfach unglaublich gut gemacht. Und ich glaube, für die Zuschauer ist natürlich auch schön, wie eng die Liga beieinander ist. Also ich glaube, so spannend wie die letzten Jahre war die Bundesliga gefühlt, glaube ich, noch nie. Und von daher müssen wir uns natürlich irgendwie auch wieder hochkämpfen. Und ich glaube, das habe ich im Gefühl, das werden wir auch tun. Die Frage ist nur, wann und wie weit. Aber ich finde, der THW gehört nach oben. Und wir sind über Jahrzehnte immer oben dabei gewesen. Und das werden wir auch hoffentlich weiterhin sein.
Und wie du hier zum THW gekommen bist und was du erlebt hast in deinen 13 Jahren, aber vor allem auch in der Zeit davor, das besprechen wir jetzt gleich in unserem zweiten Teil von Hand aufs Herz.
Es folgt eine Werbung gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitspartner Danfoss. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft und zugleich echte Vorteile bietet. Energieeffizienz in deinem Eigenheim oder Mehrfamilienhaus. Die Energiepreise bleiben ein großes Thema und der Klimaschutz rückt immer stärker in den Fokus. Und gleichzeitig wollen wir alle unseren Teil zum Umweltschutz beitragen. Aber was heißt das für dich? Wie kannst du in deinem Zuhause Energie sparen und gleichzeitig den Wert deiner vier Wände steigern? Genauso wie im Handball, wo jedes Teammitglied eine wichtige Rolle spielt, ist auch beim Energiesparen Teamarbeit gefragt. Es geht nicht nur darum, weniger Energie zu verbrauchen, sondern auch, diese möglichst effizient einzusetzen. Moderne Technologien und smarte Lösungen können deinen Energieverbrauch zu Hause spürbar senken. Danfoss bietet eine Reihe von Lösungen, die wie ein gut abgestimmtes Team zusammenarbeiten, um dein Zuhause energieeffizient zu machen. Stell dir vor, dein Heizsystem wäre ein Handballteam. Der intelligente Thermostat ist der Spielmacher, der die Temperatur in jedem Raum perfekt steuert. Die hocheffiziente Heizung ist dein Torwart, der sicherstellt, dass keine Energie verschwendet wird. So kannst du nicht nur den Ball, sondern auch die Energiekosten flach halten. In Energieeffizienz zu investieren, ist wie ein langfristiges Trainingsprogramm für dein Zuhause. Es zahlt sich aus. Energieeffiziente Häuser sind nicht nur für zukünftige Käufer oder Mieter attraktiver, sondern auch für dich, weil du niedrigere Ausgaben hast und von Förderprogrammen und steuerlichen Vorteilen profitieren kannst. So sparst du nicht nur langfristig Geld, sondern steigst schon heute in der Liga der umweltfreundlichen Haushalte auf. Willst du mehr darüber wissen, wie du dein Zuhause energieeffizienter machen kannst? Dann schau auf www.danfoss.de vorbei oder sprich mit einem unserer Berater. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für dich und dein Zuhause. Hol dir den Sieg bei den Energiekosten und für die Umwelt.
Weiter geht's mit Teil 2 bei Hand aufs Herz. Wir sprechen mit Patrick Winzek über seine Karriere. Geboren wurdest du in Duisburg am 22. März. Wie bist du zum Handball gekommen?
Ja, ich bin ja aufgewachsen im Ruhrgebiet und damals war das Ruhrgebiet irgendwie die Arbeiterstadt und unsere Familie ist eingewandert und mein Onkel war tatsächlich auch Handballspieler und hat auch in Polen gespielt damals und relativ gut gespielt und hat dann, als er nach Deutschland kam, eine Jugendmannschaft übernommen und dann hat er irgendwie meine Mutter überredet, dass wir auch mal zum Handball kommen und dann war ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt und seitdem habe ich dann auch immer regelmäßig Handball gespielt.
Was hat dich fasziniert damals? Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern, warum du gesagt hast, oh ja, da gehe ich wieder hin? Weil Kinder probieren ja viel aus und wo sie dann hängen bleiben, ist ja immer so eine Frage.
Ja, das war tatsächlich bei uns relativ einfach, weil man hatte gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann mich erinnern, unsere Eltern haben uns immer morgens in die Halle gebracht, gerade am Wochenende, und dann sind wir abends zurück und ja, irgendwie ja, war das irgendwie so eine Einheit. Unsere Eltern haben sich immer verstanden mit den anderen Mitspielern, natürlich auch überwiegend Leute, die aus den gleichen Ländern kamen wie meine Eltern natürlich. Und ja, mit den Mitspielern hat man sich immer verstanden und dann hat sich das irgendwie eingebürgert und ist irgendwie immer beim Handball geblieben und hat andere Sachen gar nicht so ausprobiert.
Dein kleiner Bruder spielt ja auch Handball, dritte Liga aktuell. Gab's Konkurrenzdenken, Konkurrenzverhalten zwischen euch, als ihr Kinder wart?
Tatsächlich nicht, weil wir haben ja irgendwie nie richtig zusammengespielt. Mhm. Wir waren ja immer altersmäßig immer weit auseinander. Aber mein Bruder hatte tatsächlich in der Jugend das größere Talent als ich. Und irgendwie haben alle gesagt, dass er es irgendwie schaffen wird. Aber ja, leider ist das dann irgendwie auch anders gekommen. Also irgendwie hätte ich mir auch gewünscht, dass er irgendwie in der Bundesliga gespielt hat. Aber ja, oft ist leider Talent nicht alles, sondern irgendwie der Kopf muss auch viel dabei sein. Und er hat es leider damals nicht geschafft. Aber ja, wir hatten ja zum Glück die Möglichkeit, beim Abschiedsspiel nochmal zusammenzuspielen. Und das war recht schön für mich.
Ich glaube nicht nur für dich, ich glaube auch für ihn war das was ganz Besonderes, da einlaufen zu dürfen. Hatte ich zumindest den Eindruck. Er war wahnsinnig aufgeregt. Ich habe kurz mit ihm gesprochen.
Er war sehr aufgeregt, auch schon Monate vorher gefühlt, weil ich glaube, er noch nie vor so einer großen Kulisse spielen durfte. Und von daher war es für ihn ein Riesenerlebnis.
Deine Jugendvereine waren dann der MSV Duisburg, die HSG Düsseldorf, der BHC und dann ging es 2008 zu TuS Essen. Mit einem Zweitspielrecht parallel und einem ganz besonderen Trainer, glaube ich, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Christoph Schagi damals, er hat mich damals geholt. Er wollte unbedingt, dass ich komme. Und ja, er hat dann schon vor der Vorbereitung mit mir angefangen zu trainieren, damit ich auch irgendwie hinterherkomme. Und ja, dann hatte ich, wie gesagt, mein Zweitspielrecht. Und das war relativ schnell aufgehoben, weil ja, der TuS Essen leider wieder finanzielle Probleme hatte und ja, ich dann nur noch für TuS Essen spielen sollte.
Christoph hat uns einen kleinen Gruß für dich dagelassen, hier für diesen Podcast. Wir hören mal gemeinsam rein.
Hallo Patrick, hier ist Christoph. Patrick, ich wollte nur von dir was hören. Wie geht's dir ohne Handball? Obwohl du bist nicht ganz weg von Handball, du kannst die ganze Geschehen begleiten mit der HW Kehl heutzutage. Die haben einen guten Lauf. Aber ich glaube schon, dass die werden dich vermissen. Mit deiner Einstellung, mit deiner Persönlichkeit, du fällst das. Ich gucke das sehr gern, Kehl im Fernsehen auch. Und ich suche dich die ganze Zeit. Und die ganze Familie auch. Letzte Zeit habe ich Herr Gretsche getroffen, du kennst ihn auch, da war dein der Ausbilder von deinem Beruf her. Er stellt auch schöne Grüße an dich und er redet sehr positiv über dich, obwohl ich kenne keinen Mensch, der schlecht über dich redet. Sonst, ich hoffe, das kommst du zurecht ohne Handball. Ist nicht einfach, aber du hast eine intakte Familie, Kinder und du kommst schon durch. Grüße ich dich, schöne Grüße von meiner Familie. Mach's gut, Christoph.
Du kommst schon durch, Patrick.
Ja. Ja, typische klassische Christoph-Aussage. Ja, rührt mich natürlich. Ja, wie gesagt, Christoph war mein unglaublicher Förderer. Mhm. Er hat das auch damals geregelt, dass ich meinen Ausbildungsplatz quasi wechselt von damals, ja, das war ein Stadtteil von Duisburg, nach Essen. Und da hatte ich halt die Möglichkeit, dass ich bei den Vormittagstrainingseinheiten quasi auch mit dabei sein konnte. Und ich kann mich erinnern, das war schon eine harte Zeit, weil ich morgens, glaube ich, um 5:30 losgefahren bin, weil ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, damit ich pünktlich zur Arbeit kommen konnte. Dann war ich oft 2 Stunden auf der Arbeit, bin dann kurz zum Training gefahren, duschen gegangen und dann wieder auf die Arbeit gefahren und dann am Nachmittag nochmal zum Training gefahren. Und dann abends immer um, meine ich, 10 Uhr, 10:30 nach Hause kam. Und ja, das war dann immer so ein täglicher Ablauf.
Das ist ja eine besondere Anforderung, die man auch bereit sein muss anzunehmen. Was war deine Motivation damals, das so zu machen?
Ja gut, anfangs war meine Motivation, ich kann mich erinnern, als ich weiß gar nicht, wann das mit den Auswahleinheiten oder Mannschaften angefangen hat, aber ich bin, glaube ich, damals nicht in die Niederrhein-Auswahl gekommen, weil ich irgendwie ja nicht so gelenkig war, nicht so schnell war, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich kurz davor war, irgendwie mit dem Handballsport aufzuhören. Und ja, dann bin ich irgendwie damals als A-Jugendlicher nach Solingen gegangen Und ja, dann wurde ich auf einmal wieder gefördert und es hat mir wieder Spaß gemacht. Und irgendwie seit dem Punkt hatte ich irgendwie die Motivation, irgendwie will ich es irgendwie allen zeigen und möchte es schaffen und machen. Und ja, dann bin ich über Umwege Solingen dann zu TuS im Essen gekommen. Unter Christoph, wie gesagt, wurde dann zur Junioren-Nationalmannschaft direkt eingeladen für das Turnier in Ägypten, wo wir dann auch Weltmeister geworden sind. Und ja, das war für mich so eine, ja, sage ich mal, Befriedigung, zu zeigen, man ist nicht in die Niederrhein-Auswahl gekommen, weil man halt körperlich nicht in Anspruch des DAB entsprungen hat und dann doch für den DAB aufgelaufen ist, ohne irgendwelche Auswahlmannschaften voll besucht zu haben. Irgendwie war das so ein, ja, Wendepunkt. Und da habe ich mir immer gedacht, ja gut, wenn das jetzt so weitergeht, dann mache ich einfach so weiter und arbeite weiter daran. Und dann bin ich ja irgendwann beim THW gelandet und durfte hier auch meine Karriere beenden.
Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit Christoph erinnern? Also weißt du, wo er dich gesehen hat? Weißt du, was er in dir gesehen hat? Warum er dich so gefördert und unterstützt hat?
Ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, also wenn man Christoph genauer kennt, er war ja auch, wie ich dann im Nachhinein irgendwann auch mal selber nachgelesen hat, auch ein Abwehrspezialist und ja, hat irgendwie die gleichen Tugenden gehabt, die ich heute hatte. Also er hat mir das quasi vorgelebt, also mit Einsatz und Kampf. Natürlich hatte man gewissermaßen auch Talent, aber ich finde, ja, der größte Teil gerade in der Abwehr ist halt der Kopf und das Herz. Und wenn man das wollte, dann konnte man immer Handball spielen oder immer Abwehr spielen. Und das habe ich halt von ihm mitgenommen. Und vielleicht hat er das bei mir auch gesehen und hat sich dann deshalb so gut um mich gekümmert, das weiß ich nicht.
Ja klar, man unterstützt schon, glaube ich, intuitiv immer lieber Menschen, die ähnliche Werte verkörpern und für ähnliche Dinge stehen. Ich glaube, das passiert einfach unterbewusst, hat ja auch was mit Sympathie zu tun. Man fühlt sich solchen Menschen ja dann auch irgendwie näher als denen, die andere Wege gehen. Du hast gesagt, er hat schon in der Vorbereitung quasi zusätzlich mit dir trainiert oder bevor es eigentlich überhaupt losging, aber auch dann, als du schon sein Spieler warst, habt ihr zusätzliche Einheiten auch geschoben. Wo lag da dann der Fokus drauf?
Ich hatte dann irgendwann meine Ausbildung natürlich fertig gehabt und habe dann gesagt, ja, dass ich irgendwie ja nur Handball spielen möchte. Und das ging natürlich auch. Und dann hatten wir natürlich oft Tage gehabt, wo wir dann nur einmal trainiert haben oder auch mal freie Tage gehabt haben. Und er hat natürlich auch gesehen, dass ich natürlich in der Zeit, weil ich halt noch jung war, noch keinen richtigen Lebensrhythmus hatte. Ich habe halt immer gearbeitet. Und dann auf einmal waren die Tage da habe ich bis 11 Uhr geschlafen, weil ich es irgendwie auch konnte. Und das hat er gemerkt. Wir haben auch Luftlinie nicht weit weg voneinander gewohnt. Wir haben im gleichen Stadtteil gewohnt. Und dann ja, sind wir vormittags dann auch mal in die Halle gegangen. Und dann haben wir vor allem ja, irgendwie Wurftraining gemacht, ne? Weil wir hatten natürlich keinen Torhüter. Man hatte irgendwelche Übungen ausgepackt, wo man das Tor schräg hingestellt hat und dann musste man von irgendeinem Punkt hochspringen und probieren, das Tor zu treffen. Und wie genau der Ablauf war, das weiß ich heutzutage nicht mehr, aber ich weiß, er hat da schon spezielle Methoden gehabt.
Glaubst du, du wärst ohne dieses zusätzliche Grundlagentraining heute oder dahin gekommen, wo du letztendlich hingekommen bist, wärst du ohne ihn Nationalspieler geworden? Ich weiß, es ist schwer rückblickend, ne? Man weiß nie, wie die Wege sich so kreuzen, aber wie viel Prozent war diese Grundlage, die er da geschaffen hat für deine spätere Karriere?
Also ich würde sagen, prozentual gesehen weiß ich das nicht, aber ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, also ich glaube nicht, dass ich dann Nationalspieler geworden wäre, weil ich finde, und das sage ich den Leuten heute immer noch, ich glaube, Handballprofi wird man halt nicht ohne Grund und wenn man nicht mehr macht wie alle anderen, dann wird man das auch nie schaffen und von daher habe ich das dann irgendwie die Mentalität so kennengelernt und habe sie auch weiter durchgeführt und von daher kann ich sagen, dass wenn er das nicht vorangetrieben hätte, dann weiß ich nicht, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, das kann man sagen.
Du hast vorhin schon mal kurz skizziert, obwohl du nicht in die Niederrhein-Auswahl aufgenommen wurdest, bist du dann trotzdem Junioren-Nationalspieler geworden und auch aus dieser Zeit hat uns eine Sprachnachricht erreicht von einem Menschen, also ich glaube, es ist in der Geschichte von Hand aufs Herz die mit Abstand längste Sprachnachricht aller Zeiten, die wir bekommen haben. Und ich wusste gar nicht, dass er überhaupt so viel am Stück reden kann.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ich habe es gestückelt und wir starten mal mit Teil 1.
Hallo Patrick, ich freue mich, dass ich Teil deines Podcasts bei Hand auf Harz sein darf. Ich wurde gefragt, ob ich 2, 3 Sätze über dich erzählen kann. Natürlich kann ich das und ich mache das auch sehr gerne, weil ich das große Glück hatte und deine tolle Handballkarriere als Trainer zeitweise mitbegleiten durfte. Mich hat damals dein Trainer und Förderer Christoph Schragi, mit dem ich mich regelmäßig ausgetauscht hatte, dich empfohlen, dass ich dich mal einladen und ich dich anschauen sollte. Das habe ich dann auch gemacht und ich kann mich noch ganz gut an unsere erste Begegnung erinnern. Das war damals bei einem Juniorenlehrgang im März 2009 in Warendorf, zu dem ich dich eingeladen hatte. Da stand dann plötzlich ein großer, blonder Hühne vor mir, der zugegebenermaßen nicht unbedingt wie ein Leistungssportler ausgesehen hat. Unser Physio bei den Junioren, der hat dich dann damals auch gleich in Anlehnung an die Kultfigur aus der Zeichentrick-Comic-Serie der Familie Feuerstein den Spitznamen Bam Bam verpasst. Ja. Ich weiß auch noch, wie du dich damals mit unserem Athletiktrainer an der Langhantel versucht hast. Ich glaube, irgendwo habe ich sogar noch ein Bild von dir, wie du dich damals anfangs ziemlich gequält hast mit der Langhantel. Aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass du ein großes Kämpferherz und einen großen Willen hast. 5 Monate später warst du nämlich dann auch schon ein ganz wichtiger Eckpfeiler in unserer Mannschaft und Leistungsträger beim Gewinn der Junioren-WM 2009 in Kairo.
Martin Heuberger war das.
Erkennt man. Ja, Martin auch unglaublich guter Typ und er hat mir damals auch viel ermöglicht. Also er hat immer an mich geglaubt und wie er auch schon gerade gesagt hat, in Warendorf, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, das war ja die Sportfördergruppe der Bundeswehr und das war noch kein offizieller Juniorenlehrgang und ich durfte dann immer diese 3 Tage, die haben sich immer einmal im Monat getroffen, für 3 Tage in Warendorf auf dem Bundeswehrgelände und ja, dann durfte ich immer mittrainieren und ja gut, für mich in der Jugend, ich habe nie mit Langhanteln trainiert, ich hatte immer eine Grundstärke, ich war schon kräftig und hatte Kraft, aber diese ganze Technik-Thematik, die konnte ich halt überhaupt nicht und ja, da waren wir immer 3 Tage vor Ort und haben dann immer Vormittag Krafttraining gemacht und dann am Abend Hallentraining und ja, das waren so die ersten Schritte, die ich dann für die oder unter Martin spielen durfte oder die Möglichkeit bekommen habe und wie er schon sagte, einige Monate später durch natürlich irgendwie einen Zufall durfte ich dann doch mit nach Ägypten fliegen, weil sich damals auch ja, leider jemand verletzt hatte und ich dann quasi eingesprungen bin.
Auch dazu haben wir noch, das ist dann der zweite Teil der Sprachnachricht, hören wir auch gleich rein. Aber wer sich immer gefragt hat, woher dein Spitzname Bam Bam eigentlich kommt, jetzt wissen wir es, auch aus der Zeit. Magst du den eigentlich? Wird mittlerweile kaum noch gesagt, oder? Also ich hat sich hier so ein bisschen in den letzten Jahren zu Pete verändert.
Ja, also ich mag den Namen tatsächlich. Am Anfang war es natürlich ungewohnt, weil irgendwie hatte ich nie so richtig Spitznamen. Und der hat sich ja dann eingebläut bei vielen Leuten. Mhm. Und ja, meine Freunde, die haben mich halt immer Pete genannt natürlich. Und ja, dann kam irgendwann der Wandel. Also irgendwie, einige haben dann immer noch Bam Bam gesagt, einige sagen Pete. Und jetzt höre ich natürlich auf beides. Ich bevorzuge Pete mittlerweile, aber ja, gerade die Leute von früher, wie Martin, die uns kennengelernt hatten damals, ja, da ist der Name natürlich noch gang und gäbe.
Und auch hier war jetzt wieder dieses Thema, ich zitiere, da stand ein großer Hühne vor mir, der zugegebenermaßen nicht wie ein Leistungssportler aussah. Wie oft bist du mit dieser Aussage konfrontiert worden in deiner Karriere? Es hat sich ja dann irgendwann verändert, aber den Spruch hast du wahrscheinlich häufiger zu hören bekommen, oder?
Den habe ich häufiger mitbekommen, ja. Also früher war das natürlich auch irgendwie gang und gäbe. Natürlich sollte man einen Körper haben, der definiert war und sportlich war natürlich, aber wenn man sich den Handball von früher anguckt, da war man halt 2 Meter groß, über 100 Kilo schwer. Das war so der typische Handballspieler. Hat sich mittlerweile entwickelt, Gott sei Dank. Viele Leute oder gerade die Jugendspieler, die werden von Grund auf irgendwie anders trainiert, wie ich das damals wurde. Also ich hatte früher keine Ahnung, wie man Krafttraining machen sollte, wie man sich ernähren sollte, gesund. Das habe ich dann über die Jahre dann irgendwie auch selber gelernt natürlich, aber ja, gerade in meiner Kindheit war das nicht gang und gäbe.
Ihr seid dann gemeinsam Juniorenweltmeister geworden. Auch das hat er schon angesprochen, du hast es eben angesprochen und auch dazu gibt es von Martin eine kleine Erinnerung an diese Zeit.
Und zwar, es war so, dass unser letzter Lehrgang vor dem Abflug zu dieser WM in Kairo, den hatten wir damals in der Sportschule in Grünberg. Wir hatten uns Leihwagen genommen und wollten zusammen zum Flughafen fahren. Du hattest als einer der wenigen Spieler schon einen Führerschein und hast dann auch ein Fahrzeug übernommen. Diese Leihwagen haben wir dann vor Abgabe am Flughafen auf einer nahegelegenen Autobahnraststätte haben wir die vollgetankt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an das Malheur erinnern kannst. Du hast dir damals anstatt Benzin Diesel getankt oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war der kaum von der Raststätte weg, ist dann euer Fahrzeug auf der Autobahn liegen geblieben. Und alle anderen Spieler, die saßen mit mir dann am Flughafen und wir haben gewartet. Ja. Irgendwann kam dann der Telefonanruf von euch, dass ihr auf der Autobahn steht und nichts mehr geht. Wir haben dann kurzerhand ein Taxi zu euch geschickt, das euch dann gerade noch rechtzeitig zum Flughafen gebracht hat. Ich weiß auch noch, dass es dir damals hochgradig peinlich war und ich glaube, du hattest auch Befürchtungen, dass wir dich wegen dieses Malheurs von der Junioren-WM zu Hause lassen würden. Aber ich glaube, du hast dir da völlig unnötig Sorgen gemacht, denn für mich stand es außer Frage, dich zu Hause zu lassen. Und nach dieser WM bist du dann auch schnell zum Bundesligaspieler gereift. Ja, als ich dann 2011 Bundestrainer wurde, habe ich unter anderem auch mit dir und weiteren jungen Perspektivspielern einen Umbruch in der Nationalmannschaft eingeleitet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, schlussendlich bist du auch nicht zuletzt aufgrund deiner großartigen Mentalität, hast du zahlreiche Erfolge mit dem THW Kiel errungen und für mich hast du eine Bilderbuchkarriere hingelegt.
So, Benzin statt Diesel oder Diesel statt Benzin, weißt du es noch?
Das war schon ziemlich weit weg in meinem Kopf, aber jetzt, wo Martin das nochmal erzählt, ja, ich kann mich an den Tag erinnern. Also ich bin tatsächlich zu Hause immer mit einem Diesel unterwegs gewesen und ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, einer der ersten Fahrten, wo ich einen Leihwagen bekommen habe und hatte dann natürlich Diesel in einen Benziner getankt und das war natürlich nicht so vorteilhaft. Das hat man dann nach einigen Kilometern auf der Autobahn gemerkt, als der Motor gestottert hat und ja, wie Martin gesagt hat, kurz vorm Flughafen irgendwie stehen geblieben sind. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer mit dem Auto war. Ich glaube, das war Christian Nippes, André Kogut und noch jemand, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Und ich habe nur innerlich gedacht, oh mein Gott, was habe ich hier für einen Scheiß gebaut? Jetzt verpassen wir noch irgendwie den Flug oder keine Ahnung. Und ich habe mir enorm viele Gedanken gemacht, wie ich den Schaden überhaupt bezahlen sollte. Mhm. Das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Aber ja, im Endeffekt habe ich nie eine Rechnung bekommen. Von daher habe ich irgendwie gedacht, okay, da hat der DAB das, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ich glaube, für sowas gibt es im Zweifel irgendwelche Versicherungen, die sowas regeln.
Aber es war mir tatsächlich unangenehm peinlich.
Ja, na klar, da rückst du quasi nachträglich in diese Mannschaft, weil sich jemand verletzt hat, hast diese Riesenchance und hast auf dem Weg zum Flughafen nichts Besseres zu tun, als ein Auto zu schrotten und im schlimmsten Fall noch dafür zu sorgen, dass vier Spieler nicht mitfliegen können. Also beschissener kann dieser Einstand ja gar nicht funktionieren.
Und bis heute habe ich ein Trauma, wenn ich tanke, dann kontrolliere ich doppelt, was ich reinpacke.
Das glaube ich. Wenn einem das einmal passiert ist, dann nie wieder. Aber Martin scheint entspannt damit umgegangen zu sein.
Ja,
ist das rückblickend Entspannung? War er in dem Moment doch nicht so entspannt?
Ich glaube, die waren alle relativ entspannt, weil wir es noch pünktlich geschafft haben zum Flieger. Und ich glaube, wir haben uns alle so auf das Turnier gefreut. Ich musste mir natürlich den einen oder anderen Scherz anhören. Aber sauer war da kein. Ich war eher sauer auf mich selber.
Am Ende seid ihr aber Weltmeister geworden. Junioren-Weltmeister.
Ja.
War das so zum ersten Mal in deiner Karriere der Moment, wo du dieses Gefühl der Befriedigung, hast du es vorhin genannt, gespürt hast? So ein Ich-hab's-euch-allen-gezeigt-Gefühl? Oder ich kann mehr, als ihr mir jemals zugetraut hättet?
Definitiv. Bis heute habe ich immer noch einen Karton zu Hause, wo die Medaille drin liegt und einige Bilder und damals noch DVD-Filme von den Spielen, wo ich mir gedacht habe, die werde ich mir irgendwann nochmal angucken. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann im Turnier selber war, habe ich gedacht, boah, krass, jetzt trägt man irgendwie einen Adler auf der Brust, was irgendwie vorher undenkbar war. Und ja, dann ist man irgendwie Spiel für Spiel bis ins Finale gekommen und dann gegen Dänemark gespielt, gegen Spieler, die schon ja auch für die A-Mannschaft gespielt haben, so wie Niklas Landin zum Beispiel, und gewinnt das Ding noch am Ende deutlich gegen Dänemark. Das war schon ein unglaubliches Gefühl und das hat mich dann nochmal weiter gepusht, weil irgendwie war das schön, Titel zu gewinnen in dem Moment, aber Wochen später hat man gedacht, irgendwie will man noch mehr und irgendwie weitermachen und das war so der Ansporn. Und was ich noch sagen wollte, das Finale, ich glaube, wir waren damals einer von wenigen deutschen Spielern, die, glaube ich, ein Finale gegen Niklas Landin gewinnen konnten. Also wenn er das hört, dann weiß er ganz genau, wovon ich rede, weil das musste er sich ziemlich häufig von mir anhören.
Schöne Grüße, Niklas. Ist nicht schlimm. Man muss auch verlieren können. Was mir aufgefallen ist jetzt in dem Teil von Martin, er hat dasselbe Wort benutzt, was auch Christoph benutzt hat, Mentalität. Würdest du sagen, dass die Mentalität, dass deine Mentalität oder deine Fähigkeit, mental voranzugehen, ein sehr, sehr wichtiger Charakterzug von dir sind? Ist?
Ja,
So.
ich glaube, dass das eher oder mit das Wichtigste an meiner Person war. Also, wie ich gesagt habe, ich glaube, ich war nicht der Talentierteste, aber ich war halt von der Mentalität einfach immer dabei. Und wenn ich Abwehr spielen wollte und ich war heiß, dann war es auch ziemlich schwierig, irgendwie gegen mich zu spielen. Und da würde ich schon sagen, dass das irgendwie einer meiner größten Stärken waren.
Du bist dann 2 Jahre zum VfL Gummersbach gegangen, hast da den Pokal der Pokalsieger gewonnen, also dein erster Titel auf Vereinsebene quasi. Wenn man beides miteinander vergleicht, einen Titel auf Vereinsebene und eine Juniorenweltmeisterschaft, was ist so der größte Unterschied?
Der größte Unterschied ist halt, gut, ich habe nicht viele Titel gewonnen im internationalen Bereich, also mit der Nationalmannschaft relativ wenig. Und ja, der Unterschied ist einfach, dass man 3 Wochen halt zusammenlebt, ne? Also man trainiert jeden Tag zusammen, man ist im gleichen Hotel, man isst jede Mahlzeit miteinander. Also man hat da irgendwie, man ist für diese 3 Wochen wie in so einer Bubble. Und ja, auf Vereinsebene ist der Unterschied natürlich. Also man arbeitet auch jeden Tag miteinander, aber man hat irgendwie seinen Rückzugsort, ne? Man fährt nach Hause, man hat noch ein anderes Leben nebenbei und man arbeitet quasi ein ganzes Jahr dafür, dass man am Ende einen Titel gewinnen kann. Und das sind so die größten Unterschiede.
Wie war denn dann dein Ende damals beim VfL Gummersbach?
Mein Ende. Ich weiß noch nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube, wir haben.
Ich möchte darauf hinaus, dass du einen Wechsel zum THW Kiel verkündet hast, ohne vorher den Verein zu informieren. Was ist denn da in deinen Kopf gefahren?
Naja, das war jetzt deine Darstellung.
Dann bitte du.
Also, ja, wie gesagt, ich war damals beim VfL Gummersbach und nach einem halben Jahr ungefähr ja, kam irgendwie die Anfrage vom THW, sie würden mich gerne verpflichten. Und wir hatten damals darüber gesprochen und ich musste ehrlicherweise auch gar nicht so lange überlegen. Ich wollte halt zum THW. Aber was ich auch wollte, ist, ich wollte noch erstmal beim VfL Gummersbach bleiben und wollte dann 1,5 Jahre später zum THW wechseln. Und damals war Axel Gerken unser Manager und ja, ich war, wie gesagt, ich war jung, ich hatte den Vertrag auch nicht unterschrieben, noch nicht unterschrieben. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe im Vorwege schon den Verein informiert, dass ich meinen Vertrag hier nicht weiter, also nicht verlängern würde, sondern dass ich dann zum THW gehe. Und damals war Hasan Efendic auch der Trainer bei uns und dem habe ich das dann gesagt, weil ich irgendwie eben mit offenen Karten gespielt habe und ich wollte ehrlich sein. Im Nachhinein hätte ich das vielleicht anders machen können, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und er hat mich dann vom Training quasi weggenommen und hat gesagt, ich sollte zu Axel Gerken fahren ins Büro und dann werden die alles klären. Ja, und dann bin ich daraufhin zu Axel Gerken gefahren und ja, er hatte mir dann gesagt, dass ich für das Erste suspendiert bin und dass ich halt bei der zweiten Mannschaft trainieren soll oder muss und wir dann darüber reden. Und ja, dann habe ich bei der zweiten Mannschaft trainiert, habe alles weiterhin gemacht, die Spiele gespielt und habe mir dann die Hand gebrochen und war dann sowieso 6 Wochen krankgeschrieben, weil die Hand natürlich heilen musste. Und dann war ich, glaube ich, im Endeffekt 3 Monate suspendiert. Dann war ich, glaube ich, mit meiner Handverletzung wieder auskuriert und dann hat tatsächlich Martin Heuberger mir als Oberligaspieler eine Einladung für die Nationalmannschaft geschickt. Und daraufhin bin ich als Oberligaspieler zum Lehrgang der Nationalmannschaft gespielt. Und in der Zeit habe ich natürlich dann auch mit dem THW den Vertrag fertig gemacht. Dann wollten sie sich natürlich intern irgendwie einigen, dass ich vielleicht frühzeitig gehen kann, aber für mich war das irgendwie gar kein Thema. Das habe ich dem THW auch damals so gesagt, dass ich gerne hier bleiben würde weiterhin.
Obwohl das da so blöd gelaufen ist mit der Suspendierung,
Genau.
wolltest du trotzdem bleiben?
Genau, ich habe auch damals, muss man sagen, habe ich meine jetzige Frau auch kennengelernt.
Jetzt kommen wir doch
Karnevalsfeier
zu den wahren
natürlich.
Gründen.
Und von daher habe ich gedacht, dann war ich ein bisschen stur und habe gesagt, ja, dann bleiben wir einfach dabei. Und dann bin ich, wie gesagt, von der Nationalmannschaft wieder zurückgekommen und dann wurde die Suspendierung auch irgendwie aufgehoben.
Verrückt, wie manchmal so die Dinge passieren, ne?
Stimmt.
Hat sich jemand wahrscheinlich Gedanken gemacht und sich überlegt, vielleicht schaden wir uns eher selber damit, wenn wir ihn aus dem Spiel nehmen. Würdest du es heute rückblickend betrachtet anders machen? Diese Kommunikation von damals? Oder sagst du, egal wie die Konsequenzen sind, ist es trotzdem einer meiner wichtigsten Werte, mit offenen Karten zu spielen?
Ja, also ich glaube, ich würde es genauso machen. Mhm. Also ich habe ja damals nichts Verbotenes gemacht. Ich habe nur gesagt, dass ich halt den Verein verlassen werde Richtung THW Kiel und hatte noch keinen Vertrag unterschrieben. Den habe ich dann natürlich Wochen später unterschrieben. Mhm. Aber ja, im Endeffekt bin ich irgendwie meinen Werten treu geblieben. Also egal mit welchen Mannschaften ich gesprochen habe, ich habe irgendwie immer mit offenen Karten gespielt. Ich habe immer offen und ehrlich gesprochen und deswegen bin ich froh, dass ich dem normalen Geschäft vielleicht entflohen bin und das vielleicht anders gemacht habe wie alle anderen.
Aber auch ein bisschen riskant, ne? Also es zu kommunizieren, obwohl der Vertrag beim THW noch gar nicht unterschrieben war.
Ja, das meine ich halt mit blauäugig irgendwie noch, ne? Irgendwie noch irgendwie grün hinter den Ohren und man hat sich halt früher gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen das hatte, aber ich bin ja noch gut davon weggekommen.
Hattest du auch keinen Berater zu dem Zeitpunkt?
Ich hatte einen Spielerberater, aber
der hat dich anscheinend nicht so gut beraten.
Ja, das Problem war natürlich, wenn du einen Spielerberater hast, der halt viele andere Spieler hat, der sich halt nicht genau um eine Person viel kümmern kann, dann ist halt sowas passiert. Und ich muss sagen, mein Umfeld hat ja auch relativ wenig mit dem Sportgeschäft irgendwie zu tun gehabt. Von daher stand ich da irgendwie allein.
2012 kam dann der Wechsel zum THW Kiel. Hättest du 2012 gedacht, dass du warst da 23 Jahre alt, dass das deine letzte Station im Profi-Handball sein würde? Oder gab es den Wunsch, die Idee, die Vision?
Also ich war erstmal glücklich, dass ich den Vertrag hatte und dann habe ich gedacht, okay, das Sportgeschäft ist so, man ist 3 Jahre im Verein und dann wechselt man. So hatte ich das immer in meinem Kopf auch gehabt und dann bin ich zum THW gekommen und in meinem ersten Jahr habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, ich bleibe nur ein Jahr hier und gehe dann irgendwie woanders hin, weil ich halt kaum gespielt habe und das war aber eine schwierige Zeit, die war aber sehr lehrreich tatsächlich. Und ich glaube, wenn ich das Jahr vielleicht auch nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange hier geblieben. Also Alfred war ja bekannt für seine harte Gangart und mir wurde immer gesagt, okay, wenn er dich schlecht behandelt und mit dir redet, dann ist alles gut. Schlimmer ist, wenn er dich schlecht behandelt und gar nicht mit dir redet, dann kannst du dir Gedanken machen. Mhm. Und das war immer mein Ansporn, weil mir das alle immer gesagt haben.
Und er hat mit dir geredet.
Und er hat mit mir geredet. Er hat mich auch schon relativ hart rangenommen, muss ich auch im Nachhinein sagen. Aber ich glaube, damit hatte er mich, glaube ich, auch gefördert.
Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht mit jemandem, der mich in frühen Jahren sehr, sehr oft kritisiert hat und quasi alles, was ich in diesem Job gemacht habe, auseinandergenommen hat. Und ich habe es gehasst, weil du willst dich ja nicht damit auseinandersetzen, ne? Und dann irgendwann ist mir bewusst geworden, Jahre später, wenn ich ihm nicht wichtig gewesen wäre, hätte er sich ja überhaupt nicht die Mühe gemacht, überhaupt sich die Sachen anzugucken und mir Feedback dazu zu geben. Also das war für mich so ein Gamechanger. Das ist so ein bisschen das, was du beschreibst, was Alfreds Herangehensweise betrifft. Wer war in der Zeit dein größter Mentor?
Ja, mein größter Mentor war tatsächlich Christian Seitz. Mhm. Also ich kann mich erinnern, im ersten Jahr, wie ich schon sagte, ich habe wenig gespielt und ich wusste nicht genau, ob ich hier richtig bin oder nicht. Und Christian hat mir damals sehr viel geholfen. Wir waren, wie soll ich das sagen? Also wir haben irgendwie dann miteinander harmoniert. Er hat mich gefragt, ob ich mit zum Training möchte. Da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Dann bin ich teilweise am Spieltag mit ihm zum Krafttraining gefahren. Konnte am Abend meine Arme nicht hochheben, aber das war sowieso egal, weil ich eh kaum gespielt habe oder gar nicht gespielt habe. Und dann waren wir, glaube ich, in der Woche immer 2-3 Mal richtig trainieren. Dann habe ich meine
Richtig trainieren war seine Formulierung.
Richtig trainieren war seine Formulierung. Und da wurden ordentlich Gewichte gestemmt, was wahrscheinlich ein bisschen zu viel war, aber es ging gut. Und er hat mich irgendwie an die Hand genommen und hat mir dann immer gesagt, ja, bleib locker, mach weiter. Und ich glaube, wenn er damals nicht gewesen wäre, dann wäre ich nach dem einen Jahr, glaube ich, wieder verschwunden.
Deine Frau, zu dem Zeitpunkt war sie ja noch nicht deine Frau, war in diesem ersten Jahr auch noch nicht mit hier in Kiel, oder?
Sie ist, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, 6 Monate später gekommen, also irgendwie um Weihnachten rum wahrscheinlich oder nach Weihnachten rum, genau. Ich war die erste Zeit quasi alleine hier.
Alleine unter den Fittichen von Christian Seitz.
Richtig. Man muss auch sagen, wenn man noch keine Kinder hat und noch nicht die Verantwortung, dann konnte man das Leben ganz gut leben, ne? Also mit Training am Nachmittag, Vormittag auch nochmal trainieren. Abends schon dann irgendwo essen gegangen. Also so typische Junggesellenleben.
Denkst du manchmal an dieses alte Leben zurück? Also vermisst du manchmal diese Leichtigkeit dieser Zeit?
Also manchmal denkt man schon zurück und denkt, okay, früher war man schon ein bisschen freier. Mhm. Aber seitdem ich meine Kinder habe, die Kinder geben einen unglaublich viel. Ne? Natürlich ist das manchmal anstrengend und nervig. Mhm. Aber im Großen und Ganzen lebt man ja irgendwie dafür, dass man irgendwie Kinder hat und mit denen auch mal Urlaube macht. Und irgendwann wird man älter und die Kinder werden auch älter und die Kinder kriegen ihre Kinder und man wird Oma und Opa. So, das ist mein normales Bild, was ich im Kopf habe. Von daher misse ich überhaupt nicht, dass meine Kinder da sind. Also natürlich das Unbeschwerte, mal das zu machen, was man möchte, das war natürlich schön. Aber das neue Leben mit Kindern ist natürlich noch schöner.
Die beiden sind ja auch hier in Kiel geboren. Ist Kiel mittlerweile, ist es eure Heimat? Also war für dich überhaupt, war es mal eine Option, nicht beim THW zu bleiben, sondern irgendwo anders hinzugehen? Hättest du dir das vorstellen können? Wäre das mit deinen Kindern überhaupt möglich gewesen? Wäre es mit deiner Frau möglich gewesen? Oder seid ihr Kieler mittlerweile?
Also ich glaube, mittlerweile sind wir schon Kieler. Mhm. Also natürlich gab es über die Jahre immer mal Möglichkeiten, woanders hinzugehen und vielleicht auch mehr Geld zu verdienen. Aber irgendwie war das für uns nie so eine Option, weil wir gedacht haben, okay, was wollen wir eigentlich mehr? Natürlich kann man irgendwie irgendwo mehr Geld verdienen, aber irgendwie war das nie immer das Wichtige für uns. Und jetzt auch, wo ich meine Entscheidung irgendwie getroffen habe, dass ich aufhöre, da gab es auch Möglichkeiten, noch woanders hinzugehen. Aber jetzt sind die Kinder natürlich auch in einem Alter, wo man sagt, okay, Schule und weiterführende Schule. Und dann habe ich gedacht, warum soll ich mir den Stress antun? Ich darf beim Verein bleiben, bei dem Verein, der mir unglaublich viel ermöglicht hat, bekomme eine Stelle, kann mich ausbreiten, wie ich möchte, was ich machen möchte. Und von daher haben wir uns dafür entschieden. Mittlerweile, also auch wenn man hier nicht oft am Wasser ist, aber wenn man mal nach Kiel reinfährt und die Förde sieht, dann ist das schon eine gewisse Lebensqualität, die wir im Ruhrgebiet oder im Oberbergischen vielleicht nicht so haben.
Für meinen Geschmack regnet es ein bisschen zu oft. Ich gucke jetzt hier auch gerade runter auf den Parkplatz vor der Wunderino Arena und es regnet, aber in Magdeburg hat es gestern auch geregnet. Insofern, im Hochsommer ist es wunderschön, oder?
Ja, sehr schön. Also natürlich jammern wir alle über die Klimaerwärmung, aber ich kann mich erinnern, die letzten 3 Jahre oder die letzten 4 Jahre hatten wir einen Sommer wie auf Mallorca, glaube ich.
Ich muss mal im Sommer nach Kiel kommen.
Ja.
Nicht nur zu deinem Abschiedsspiel, sondern mal länger. Du bist dann hier in Kiel, nicht erst hier in Kiel, sondern vorher ja schon unter Martin Heuberger auch zum zum Nationalspieler geworden. Und hast zwar vorhin gesagt, du hast im Prinzip nur diesen einen Titel gewonnen mit der Nationalmannschaft oder nicht viele Titel gewonnen, aber du hast die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio gewonnen. Wenn du auf diese Zeit in Rio zurückschaust, was war das Beeindruckendste für dich an diesem ganzen olympischen Umfeld und an diesem Turnier? Da stecken ja so viele Geschichten drin.
Ja, ich sag bis heute, auch wenn ich mit dem THW viele Titel gewonnen habe, aber die Bronzemedaille in Rio, das war schon für mich das Besonderste. Also allein, wie ich schon gesagt habe, diese Zeit, die man in der Vorbereitung hatte und dann im olympischen Dorf, da lebt man einfach in einem Dorf, wo halt nur Sportler unterwegs sind, wo gefühlt die Besten von jeder Sportart dabei sind und man lebt mit denen zusammen und man ist ein Teil davon, man darf dadurch durchlaufen und die Spiele mitgenießen und andere Sportarten gucken. Das war ein unglaubliches Erlebnis für mich und ich habe tatsächlich auch, wie ich auch einen Ordner für die WM, Junioren-WM hatte, habe ich auch für Olympia unglaublich viele Bildmaterialien und Trikots und Einlaufklamotten und alles, was man so hat. So eine klassische IKEA-Box, die habe ich auch noch im Keller stehen. Und da freue ich mich irgendwann, die auch mal auszupacken und mal wieder die Erinnerung aufzufrischen. Weil, wie gesagt, man hat so viele Leute kennengelernt vor Ort. Natürlich war das auch anstrengend, alle 2 Tage zu spielen. Aber so im Nachhinein war das, glaube ich, mit einer der schönsten sportlichen Zeit, die man hatte.
Was war deine beeindruckendste Begegnung in Rio? Im Olympischen Dorf?
Beeindruckend. Also ich glaube, ja, wir hatten einmal die Basketballer von Amerika gesehen. Also und das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Wenn vor dir Leute stehen, die nochmal einen Kopf größer sind als du selber, das ist schon beeindruckend. Aber man hat auch unglaublich viele deutsche Sportler gesehen. Ne? Damals Fabian Hambüchen, der saß mit uns am Tisch. Und das sind so Sachen, die bleiben irgendwie im Kopf. Mhm.
Eine Kiste von der Junioren-WM, eine Kiste von Olympia 2016. Gibt es auch eine 2019er Kiste? Heim-WM?
Da gibt es auch einige Utensilien, die ich noch bereitstelle. Aber ich glaube, das war das Jahr, wo ich, glaube ich, viel durcheinander geworfen habe. Und von daher, es gibt noch zwei Boxen, die noch komplett unsortiert sind.
Wie anders ist es nochmal, so ein internationales Turnier im eigenen Land, vor den eigenen Fans, in den bekannten Hallen zu spielen?
Ja, das war auch, ich glaube, auch ein einmaliges Turnier. Also ich glaube, vielleicht bleibt das nicht so im Hinterkopf, weil man am Ende vielleicht nur den vierten Platz hatte, der undankbar ist und den man dann auch in Herning ausgespielt hat. Das war irgendwie irgendwie der einzige Nachteil, den man wirklich bei der Heim-WM hatte. Aber ich kann mich erinnern, die Vorrunde in Berlin und dann überhaupt die Hauptrunde in Köln. Ich glaube, das war auch für mich sportlich gesehen in der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch die beste Zeit, also nach Rio, weil da war eine unglaubliche Atmosphäre, die Euphorie wurde immer höher, man wurde auf einmal erkannt, wo man früher nicht erkannt wurde, also irgendwie kannte einen jeder, ne, für die Zeit, weil irgendwie wurde das auch irgendwie natürlich aufgepusht, es wurde überall berichtet. Ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwann mal den Fernseher angemacht mit TAF und dann wurden die Spielerfrauen irgendwie gestalkt oder wurde auf Instagram geguckt, wer mit wem ein Foto hatte. Und das war schon eine Aufmerksamkeit, die hatten wir, glaube ich, oder ich persönlich beim Handball noch nie so erlebt.
Wie fanden das eure Frauen, dass TAF plötzlich über sie berichtet?
Ich weiß, ich glaube, die waren auch mega stolz, glaube ich, weil normalerweise nie darüber berichtet wird und dann auf einmal irgendwelche Fotos aufgetaucht sind.
2027 ist es dann wieder soweit, Turnier im eigenen Land, das du aus einer anderen Perspektive erleben wirst. In erster Linie dann als Fan dieser Mannschaft, oder?
Ja, definitiv. Bis heute schaue ich mir die Spiele an und man fiebert irgendwie natürlich anders mit, wie vielleicht ein normaler Fan, sage ich mal, weil man hat immer noch viele Mitspieler gehabt, mit denen man zusammengespielt hat und man kennt die ganzen Abläufe und ja, das Einzige, was sich natürlich irgendwie geändert hat, ist, dass man vielleicht sich nicht mehr so auf die Spiele vorbereiten muss, keine Bauchschmerzen mehr hat oder vor Aufregung Bauchschmerzen bekommt. Das fällt natürlich jetzt alles weg und dass man halt beim Spiel auch mal ein schönes Getränk zu sich nehmen kann.
Warst du so ein Bauchschmerztyp vorm Spiel?
Ja, nicht Bauchschmerzen, also mir war schon oft immer übel, aber das war immer positiv, wenn ich das hatte, weil okay. Dann hat man eben auch immer gut gespielt. Also das war irgendwie mein Tick, weiß ich nicht. Aber
du musstest quasi einmal durch die Hölle gehen, um dann den Himmel zu erleben.
Genau, oft war das dann immer so vorm Einlaufen, da hat man gemerkt, okay, jetzt wird es schon schlimm. Und dann, wenn das Spiel angepfiffen wurde, war auch wieder gut. Aber wenn ich dieses Gefühl hatte, wusste ich immer, okay, ich habe mich gut vorbereitet, ich bin normal im Flow. Und wenn ich es mal nicht hatte, aber was eigentlich fast nie vorkam, vielleicht mal in der Vorbereitung, wenn der Körper richtig müde war und man hat irgendwelche Spiele gehabt, und musste halt gucken, dass man sich nicht verletzt, dann war es ein anderes Gefühl. Aber sonst hatte man immer das Gefühl, ja.
Du hast mit dem THW nahezu alles gewonnen, was man im Vereinshandball gewinnen kann. Gibt es den einen Titel, der in einer besonderen Situation entstanden ist, mit einer besonderen Erinnerung verknüpft ist oder wo von dir persönlich am meisten drinsteckt?
Also ich glaube, natürlich der Champions-League-Titel, ich glaube, was Höheres kann man als Handballspieler oder auf Vereinsebene nicht gewinnen. Wir hatten natürlich den Nachteil, dass wir in der Corona-Phase oder in der Corona-Pandemie den Titel gewonnen haben. Also wir konnten das nicht so feiern, wie wir es gerne gemacht hätten. Aber ich glaube, der bedeutendste Titel für mich war vielleicht die Meisterschaft gegen die Rhein-Neckar-Löwen damals, die wir mit 2 Toren Unterschied für uns entscheiden konnten. Da habe ich neulich irgendwann auch mal ein Video gesehen. Keine Ahnung, wieso mir das angezeigt wurde. Aber als man dann nochmal die Bilder gesehen hat, dann kam irgendwie vieles wieder hoch und man hatte irgendwie feuchte Augen und Gänsehautmomente, weil irgendwie schon einige Jahre her, aber man hat das irgendwie noch so in sich. Weil das so, das war so eine unglaubliche Anspannung. Also schon Monate vorher mit den Spielen. Man wusste, man gewinnt die Spiele. Die Frage war immer nur, wie hoch man die gewinnen konnte. Und das ging so bei den Rhein-Neckar-Löwen. Und eigentlich, als wir schon abgeschlagen waren vom Torverhältnis, haben wir es doch noch geschafft und das war ein unglaubliches Gefühl. Also wenn ich jetzt überrede, werde ich immer noch...
Es waren, glaube ich, 8 Tore Differenz vor diesem letzten Spieltag zwischen euch, ne? Oder 10 und ihr gewinnt dann mit +12 gegen Berlin oder so, aber...
Ich glaube, wir haben höher gewonnen gegen Berlin. Also ich weiß es nicht mehr genau.
Aber auf jeden Fall am Ende waren es 2 Tore mehr.
Genau.
Hast du in dieser Saison bis zum Ende dran geglaubt, dass ihr das schaffen könnt? Oder war, du hast es gerade selber gesagt, die Tordifferenz vor dem letzten Spieltag so hoch, dass man natürlich reingeht und seine Chance nutzen will, wenn sie dann da ist, aber eigentlich so das letzte Prozent Glaube vielleicht fehlt?
Also ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben immer dran geglaubt. Also das war halt manchmal immer ja, komisch zu gucken, wenn man, ich kann mich erinnern an ein Spiel, da haben wir in Lemgo gespielt, in Halle Westfalen und haben das Spiel mit 18 Toren gewonnen, glaube ich, in Lemgo. Und dann war, glaube ich, irgendwie ein Interviewgast bei den Löwen, ja, wie das denn sein könnte, dass Lemgo mit 19 Toren oder mit 18 Toren verliert. Und halt einen Tag später haben die Rhein-Neckar-Löwen in, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, haben dann mit einem Tor mehr gewonnen. Und ich habe gedacht, ja super, dann gewinnt man mit 18 Toren, die Löwen gewinnen einfach mit 19 Toren.
Bringt trotzdem nichts.
Und da hat man schon gedacht, okay, Kacke. Aber im Endeffekt haben wir ja dran geglaubt, weil sonst hätten wir das, glaube ich, auch nie geschafft.
Du warst nicht nur 13 Jahre lang ein sportlich ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft und hast, wie ich es gerade schon gesagt habe, im Prinzip alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, sondern du warst dann eben von 2018 bis zu deinem Karriereende auch Teil dieses dreiköpfigen Kapitänenteams. Der Tag, als an dich herangetreten wurde mit dem Wunsch, dass du dieses Amt übernimmst. Was ist dir da durch den Kopf geschossen?
Ja, erstmal, ich kann mich noch an den Tag genau daran erinnern. Da war Alfred ja noch Head Coach und Philipp war ja Co-Trainer und Viktor war auch neu dabei, kam gerade auch wieder als Geschäftsführer und sportlicher Leiter. Und da haben wir uns hier bei Tonis in einem italienischen Restaurant getroffen, unter anderem mit Dule und mit Niklas. Und ich habe nur gedacht, ja gut, was soll ich denn hier eigentlich, ne? Also ich hatte mir keine Gedanken vorher gemacht. Ich dachte, dass man vielleicht einen Abend verbringt und darüber redet, was wir vielleicht in diesem Jahr anders machen wollen. Und ja, und dann hieß es auf einmal, ja, wir haben uns was Neues überlegt, wir würden gerne drei Kapitäne haben. Und dann war ich natürlich unglaublich gerührt. Ich hatte das am Anfang gar nicht so realisiert, natürlich, erst als ich dann wie aus dem Lokal rausging. Und ja, das war eine unglaubliche Ehre, weil es war schon was sehr Besonderes, allgemein Kapitän für eine Mannschaft zu sein. Und dann gerade für den THW Kiel war das nochmal was Besonderes. Und von daher, ja, war ich unglaublich gerührt und unglaublich stolz darauf.
Hattet ihr unterschiedliche Aufgaben? Habt ihr euch das aufgeteilt oder gab es eine Hierarchie? Oder wie stelle ich mir das vor mit drei Kapitänen?
Also offiziell gab es keine Hierarchie. Wir haben das quasi irgendwie, ja, das hat sich irgendwie so eingespielt. Also Dule war natürlich immer der Hauptkapitän. Wenn Dule nicht da war, da war Niklas da und ich war auch dabei und jeder hatte so seine Aufgaben. Also ich habe mich oft um organisatorische Sachen gekümmert. Wenn irgendwas organisiert werden sollte, dann habe ich mich darum gekümmert. Dule war halt Repräsentant. Er hat immer die Interviews gemacht und Niklas war auch irgendwie mal da dabei und mal da dabei. Also im Endeffekt war man Kapitän, aber jeder hatte so seine Aufgaben. Und wenn jemand was zu sagen hatte, dann hat halt jeder mal was gesagt, ne? Also.
Bleiben wir bei Dule, die für mich in der letzten Saison schönste Geste gezeigt hat, nämlich nach eurem DRB-Pokalsieg, indem er dir dann quasi den Pokal übergeben hat. Du durftest ihn hochstemmen. Du wusstest von nichts, das hat man an deiner Reaktion gemerkt und es hat dich ziemlich überwältigt in dem Moment, oder?
Ja, bis heute, wenn ich die Bilder sehe, wenn Dule mir, als er mir den Pokal überreicht hat, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich das machen durfte am Anfang. Und ja, bin ich Dule bis heute immer noch dankbar. Also einmal das Erlebnis zu haben, den Pokal hochzustemmen, auch wenn ich nie gerne im Mittelpunkt stehe, aber irgendwie hat das in dem Moment tatsächlich gepasst. Und dass das gerade noch in der Köln-Arena ist, für mich nach der Sparkassen-Arena oder Ostseehalle hier bei uns, die zweitschönste Halle, wo man sich das vorstellen kann, umso mehr.
Du sagst, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt. Dann muss dieser eine Tag, diesen Sommer, ich habe mir das Datum jetzt nicht gemerkt, schön und schwierig zugleich für dich gewesen sein. Ich rede natürlich von deinem Abschiedsspiel. Da standst du ja nun mal komplett im Fokus und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. War es mehr Freude oder mehr Leid für dich, so im Fokus zu stehen?
Tatsächlich habe ich nur Tage vorher, als wirklich dann feststand, okay, jetzt geht's bald los, ich hatte schon Angst tatsächlich. Also ich war unglaublich aufgeregt. Ich habe mir auch vorgenommen, eigentlich eine Rede vorzubereiten. Im Nachhinein habe ich irgendwie alles spontan gemacht, weil ich dachte, irgendwie bleibe ich mir treu und mache alles so spontan, wie ich es auch immer als Spieler gemacht habe. Und ich kann mich erinnern, vor dem Spiel, es kamen ja unglaublich viele Leute. Da bin ich ihnen immer noch unglaublich dankbar, dass sie alle den Weg auf sich genommen haben, um dann zu meinem Spiel zu kommen. Und irgendwie konnte ich das gar nicht so wertschätzen am Anfang, auch an dem Abend nicht, weil da unglaublich viele Leute dabei waren. Aber ich kann mich erinnern, als ich dann die Mannschaft vorgestellt habe, da war ich noch nervös und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich das alles nur schaffen? Und dann irgendwann war der Druck abgefallen und dann ging das Spiel los und dann war es irgendwie pure Freude, ne? Weil irgendwie hatte man das Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich für die aktuelle Mannschaft in der Vorbereitung immer schwierig ist, so Spiele zu spielen, habe ich aber gesehen, dass irgendwie alle gelacht haben und irgendwie alle auch Spaß hatten. Und dann ging es tatsächlich ein bisschen besser. Aber ich hatte unglaublich Angst vor dem Tag.
Nach welchen Kriterien hast du dein Team zusammengestellt? Pete and Friends, mit Niklas Landin, mit Julian Köster, mit Christian Zeitz natürlich, Dominik Klein war da, Silvio Heinevetter, Steffen Weinhold, Johannes Goller. Und der Ministerpräsident, Daniel Günther, der hatte auch noch seinen extra Auftritt.
Ja, das war natürlich auch eine Riesenüberraschung. Davon wusste ich ja auch nichts.
Das stimmt, das war eine der Überraschungen, die wir für dich hatten.
Ja, ausgesucht habe ich natürlich mit den Leuten, also mit denen ich unglaublich viel zu tun habe, ne? Egal, sportlich gesehen oder nicht. Aber da waren viele Typen dabei, mit denen ich viele Jahre zusammengespielt habe. Und irgendwie wollte ich eine Mannschaft haben, ja, wo es auch irgendwie harmoniert hat und mit dem ich mich auch immer gut verstanden habe, und es war ja auch eine große Mannschaft. Leider haben auch einige kurzfristig absagen müssen. Also ich hätte mich natürlich über Olli Rogisch, über ihn richtig gefreut.
Dein großes Vorbild, ne?
Genau. Ich glaube, mein erstes Zimmer mit ihm sogar zusammen geteilt. 2009 war das. Dann habe ich gesagt, mit Olli hole ich das irgendwann mal nach. Dann reden wir nochmal über alte Zeiten vielleicht.
Genau, schön unter vier Augen, wenn kein anderer dabei ist. Dann macht's mehr Sinn.
Ja.
Ja, und das war dann der finale Schlusspunkt tatsächlich einer sehr, sehr beeindruckenden Karriere. Und da kommen wir zu Teil 3 der Sprachnachricht von Martin Heuberger, der natürlich auch nochmal zurückschaut.
Ich habe vermutlich jetzt auch schon viel zu lange gesprochen. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, dir nochmal herzlich für deine großartige Handballkarriere zu gratulieren. Du warst nicht unbedingt das große Talent, bist aber deshalb für mich auch der Beweis dafür, dass man mit Fleiß und Beharrlichkeit Großes erreichen kann. Jetzt wünsche ich dir nach deiner sportlichen Karriere einen guten Einstieg in dein neues Leben, mehr Zeit für die Familie, was du dir ja auch persönlich nach deiner aktiven Zeit gewünscht hast. Und dann natürlich auch einen guten Berufseinstieg auf der Geschäftsstelle des THW Kiel. Ich hoffe aber auch, dass du irgendwann als Trainer deine Erfahrungen an viele junge Handballtalente weitergibst. Weil solche Typen wie dich, Patrick, die brauchen wir weiter in unserer tollen Sportart. Ciao, Patrick. Ich freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen mit dir. Mach's gut.
Ja. Vielen Dank, Martin, für die tollen Worte. Also das rührt mich unglaublich. Und ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich glaube, da wirst du wahrscheinlich nochmal nachhaken, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie.
Selbstverständlich.
Habe ich mir gedacht.
Das lassen wir doch noch nicht liegen.
Nee, aber da kann ich ja schon vorwegnehmen. Wenn ich mich jetzt hier auch mal eingelebt habe, dann ist irgendwie schon mein Ziel, ich möchte keine Mannschaft leiten, aber ich möchte irgendwie schon irgendwie mal ein paar Jugendspieler irgendwie an die Hand nehmen und denen vielleicht mal ein paar Tricks zeigen oder irgendwas auf den Weg geben, was sie vielleicht annehmen wollen. Mhm. Und tatsächlich fehlt mir der Handball auch ein bisschen. Und von daher werde ich jetzt demnächst mal auch wieder den Handball in die Hand nehmen. Aber nur vielleicht mal einmal in der Woche zum Spaß haben. Ich habe gedacht, lieber Handball spielen als irgendwo Fußball und sich dann verletzen. Dann lieber doch Handball. Und von daher mal gucken, was sich in naher Zukunft ergibt. Aber den einen oder anderen mal in die Hand nehmen, da hätte ich schon Lust drauf.
Um auch das zurückzugeben, was Christian Zeitz dir damals gegeben hat?
Ja, definitiv. Also was mir viele gegeben haben, ne? Und ich glaube, naja, man weiß natürlich nicht, wie die Jugend von heute. Wir sind ja ein bisschen anders wie wir früher, aber.
Ach Quatsch.
Aber wenn man den einen oder anderen findet, der Bock hat, sich was von mir anzuhören oder vielleicht mal ein paar Tricks zu nehmen, wenn es welche von mir gibt, dann werde ich das sehr gerne machen.
Worauf freust du dich am meisten jetzt nach deinem aktiven Karriereende?
Also tatsächlich freue ich mich aktuell immer, dass ich meinen Urlaubsplan einmal im Jahr abgeben kann und frei entscheiden kann, wann ich meinen Urlaub einreichen möchte. Da freue ich mich richtig drauf und aktuell ist es einfach...
Aber so ganz frei ja auch nicht, du hast Schulkinder.
Aber ich meine, in den Ferien kann ich ja aussuchen, wo ich hin. Natürlich wird der Urlaub dann leider teurer in den Ferien. Aber, oder einfach mal zu sagen, ich nehme mal einen Donnerstag und Freitag frei und mache ein langes Wochenende. So die Kleinigkeiten, da freue ich mich drauf. Und
Flexibilität, ein Stück weit.
Ja, Und dann einfach auch mal 4 Tage am Stück mit den Kindern und meiner Frau irgendwo zu verbringen, ohne irgendwie zu denken, okay, Montag muss ich wieder performen.
Auf andere Art und Weise musst du halt Montag wieder performen.
Das stimmt, aber ich muss nicht körperlich auf dem Höhepunkt sein. Also geistlich sollte man schon dabei sein, ja. Aber ich muss mich nicht irgendwie auf Video, auf ein Spiel vorbereiten oder auf ein Nordderby oder...
Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine sehr, sehr beeindruckende Karriere, die sich letztendlich zum größten Teil hier in Kiel abgespielt hat. Ich danke dir sehr, dass wir diesen Weg nochmal gemeinsam durchgehen konnten. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und sind dann zurück mit unserem dritten Teil, die 7 schnellen Fragen in Hand aufs Herz. Patrick ist weiter bei uns. Wir starten rein in den letzten Teil. Und die erste Frage, die hat es schon in sich. Ich liebe sie. Wie kurz vor einem Comeback standest du nach der Verletzung von Hendrik Pikela?
Ich stand schon auf Abruf bereit. Nein, also Gespräche waren da, aber irgendwie war das keine Option.
Frage 2 haben wir vorhin eigentlich schon besprochen. Machen wir trotzdem nochmal. Lieber Bam Bam oder lieber Pete?
Lieber Pete.
Wer war dein härtester Gegenspieler am Kreis? Wer hat am meisten ausgeteilt?
Boah, ich kann mich erinnern, Olli Rogic in meiner Anfangszeit, also der war schon echt unangenehm, gegen ihn zu spielen, auch wenn er kein Kreisläufer, also kein richtiger Kreisläufer war, sondern eher der Abwehrspieler, aber Olli Rogic, der konnte schon hart zur Sache gehen.
Und deswegen war er dein Vorbild?
Deswegen war er mein Vorbild wahrscheinlich, ja.
Wer wird früher wieder deutscher Meister, der THW Kiel oder der BVB?
Der THW. Dortmund hat leider die Möglichkeit gehabt vor ein paar Jahren und hat es leider nicht geschafft. Vielleicht auch beide in einem Jahr, das wäre auch ganz gleichzeitig.
Schaust du noch viel Fußball?
Unregelmäßig tatsächlich. Also ich war ja früher mal ein großer Fußballfan, aber irgendwie die Mentalität, dass man 5 Jahre einen Vertrag macht und nach 2 Jahren oder nach einem Jahr verkauft wird, das war irgendwie, da fehlte mir was irgendwie, das Authentische.
Ich will jetzt nicht den mahnenden Zeigefinger heben, aber da müssen wir im Handball schon auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in eine ähnliche Richtung gehen. Ja,
das
ist nämlich das, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. Aber das Thema und die Diskussion machen wir jetzt hier an der Stelle nicht auf. Da du dich ja jetzt um die Reiseplanung beim THW kümmerst, was war deine verrückteste Handballreise, die du jemals mitgemacht hast?
Ja, das war, glaube ich, ein Brestspiel. Ich glaube, da hatten wir... ich müsste lügen, 18 Stunden Reise, weil man irgendwie schwer nach Brest fliegen konnte, weil der Flughafen gesperrt war. Da mussten wir mit einem Charterflug in Polen anhalten oder landen, um dann nochmal 6 Stunden mit dem Bus hochzufahren. Und dann standen wir, glaube ich, 3 Stunden an der Grenze und wurden komplett kontrolliert. Und das war hin und zurück, der gleiche Weg nochmal zurück.
Und Kontrollen auf beiden Wegen, also auf dem Hinweg und auf dem Rückweg.
Ja, aber wir haben gewonnen, das war dann ein Vorteil.
Da lässt sich's dann einfacher ertragen.
Ja.
Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du es spielst, Start 7, das Managerspiel der Handball-Bundesliga. Wenn du jetzt deine aktuelle Start 7 zusammenstellen müsstest dieser Saison, wie sehe die aus?
Ich habe gespielt, aber ich bin jetzt nicht im Flow, wer wie viele Paraden hat.
Dann mach's vom Gefühl.
Vom Gefühl.
Ich kann dir sagen, die meisten Paraden hat aktuell David Speth, auf 2 steht Andreas Wolf. Das weiß ich zufällig in Vorbereitung auf das Spiel heute.
Dann würde ich mich natürlich für Andy Wolf entscheiden im Tor. Mhm. Kreisläufer. Lukas wirft jetzt auch 7 Meter, also ich glaube, ich bleibe beim THW. Dann nehme ich Lukas Laube am Kreis. Ja, ich hätte rechts außen Eckberg, wenn er noch Bundesliga spielen würde, aber er spielt ja nicht mehr. Muss ich jetzt wirklich eine 7? Das ist ja unfair für die Leute, die ich jetzt vernachlässige vielleicht.
Nein, da können die gut.
Okay.
Bitte keiner übel.
Okay, dann würde ich Emil Matzen, wir viele Tore auf halb rechts. Na gut, Gitzel auf Mitte würde ich schon machen. Skippy auf halb links. Links außen. Freihöfen, der wirft viele Tore. War ich schon rechts außen, habe ich schon jemanden.
Rechts außen hast du noch keinen, ne?
Das ist schwer. Lukas oder Cebu. Lukas Serbe oder Benze. Das sind beide gut. Kann ich die als Doppelpack nehmen?
Nee, du musst dich jetzt schon hier für einen entscheiden.
Okay, dann ist Benze. Er ist jünger.
Okay, aber also ganz klar THW Kiel-lastig.
Natürlich.
Fest, deine Stadt sieht. Ja. Du glaubst an diese Mannschaft.
Ich glaube an diese Mannschaft. Die steht ja nicht ohne Grund oben.
Absolut.
Und ich hoffe, sie bleibt oben.
Letzte Frage, Patrick. Die HBL geht ja in ihre, oder spielt aktuell ihre 60. Saison.
Mhm.
Jetzt bist du natürlich noch nicht 60 Jahre dabei, aber dein persönliches Highlight in diesen 60 Jahren Handball-Bundesliga?
Ein absolutes Highlight. Das kann ich schwer beurteilen. Also ich würde sagen, mein Highlight war natürlich die Meisterschaft.
Über die wir vorhin schon sprachen.
Über die wir gesprochen haben, mhm. Ja.
Weißt du noch, welche Saison das war? War das 2012?
13, 14 war das, glaube ich. Ja.
Okay.
Ich glaube schon, ja. Meins war das Jahr in Kiel. Mhm. Aber es gab viele Highlights. Aber viele Sachen habe ich wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen. Also die zu Null-Saison natürlich vom THW, mhm. Ich glaube, das war schon mit einer der größten Highlights.
Ja, ich glaube, also beides, sowohl die zu Null-Saison als auch die Saison, in der ihr die Rhein-Neckar-Löwen am letzten Spieltag überholt habt, sind, glaube ich, schon auch so historische Wegmarken von 60 Jahren Handball-Bundesliga. Ich glaube, ja. Das können wir schon unterschreiben. Patrick, ich danke dir sehr für deine Zeit, die du dir genommen hast an einem Sonntag, obwohl du ja eigentlich ein Montag bis Freitag Büroarbeiter mittlerweile bist, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Wünsche dir alles Gute. Sag auch im Namen aller Handballfans nochmal Danke für eine beeindruckende Karriere und ja, lass es dir gut gehen.
Ja, vielen Dank, Annette.